Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der Ständerat diskutiert über Obergrenzen bei UBS-Salären, aber er entscheidet noch nicht. Der Nationalrat erlaubt Werbung für Bier im Fernsehen und erreicht dafür den Zugriff auf Filmfördergelder der EU. Der Nationalrat will weiter die Bindung von Buchpreisen wieder einführen, 2 Jahre nachdem er sie abgeschafft hat. General Motors steht vor der Insolvenz, nachdem die Gläubiger einen Plan zum Schuldenverzicht abgelehnt haben. Der FC Basel entlässt seinen langjährigen Trainer Christian Gross. Wir reden weiter über Sri Lanka und seine Zukunft mit einem Mann, der die Vergangenheit des Landes genau kennt. Und wir berichten über den Überlebenskampf in einer ganz speziellen Branche, Ziegeleien. Der Hoffnungsträger in Rapperswil sieht so aus.
Wenn man es einfach so anschaut vom Bild her, ein herkömmlicher Ziegel, aber einfach ein bisschen Hightech drin.
Hightech im Dachziegel. Ich höre der Zeit. Der Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Ständerat hat den Entscheid über die Beschränkung der Löhne des UBS-Managements vertagt. Er hat eine Motion an seine Wirtschaftskommission zurückgewiesen. Diese verlangte, für die UBS während der Zeit der Staatshilfe eine Lohnobergrenze festzulegen. UBS-Chef Grübel hatte zuvor die außerordentlichen Lohnerhöhungen für die Investmentbanker verteidigt. Damit solle verhindert werden, dass wichtige Mitarbeiter die Grossbank verließen, schrieb Grübel in einem Mail an alle UBS-Mitarbeitenden. Alle Schweizer und ausländischen Fernsehsender sollen in der Schweiz für Wein und Bier werben dürfen. Der Nationalrat hat im Gegensatz zum Ständerat einer Lockerung des Alkoholwerbeverbots zugestimmt. Werbung für härtere Alkoholika soll verboten bleiben. Dank dieser Gesetzesänderung soll die Schweiz beim Filmförderprogramm Media der EU mitmachen können. Das Abkommen ermöglicht Schweizer Film- und Fernsehschaffenden, gleichberechtigt von EU-Unterstützung zu profitieren. In der Schweiz sollen die Preise für Bücher künftig wieder verbindlich geregelt werden. Dieser Meinung ist der Nationalrat entgegen dem Antrag des Bundesrats. Die Buchpreisbindung war in der Deutschschweiz erst vor 2 Jahren abgeschafft worden, nach einem Entscheid des Bundesgerichts. In der Folge sanken die Preise für Bestseller, andere Bücher wurden jedoch teurer. Der Ständerat hat beschlossen, Anfang August eine Sondersession durchzuführen. An dieser wird der über die Familienbesteuerung und die kalte Progression beraten. Der Rat erhofft sich, dass die beiden Steuervorlagen im Herbst bereinigt und dann auf Anfang 2010 zusammen in Kraft gesetzt werden können. Damit würde der Staat mehr als 1 Milliarde Franken an Steuereinnahmen verlieren, was laut den Befürwortern die Konjunktur ankurbeln würde. Die Basler Zeitung Medien verkauft ihr Privatradio Basel One. Neue Eigentümerin wird die MFE Medien für Erwachsene AG. Hauptaktionär dieser Gesellschaft ist Christian Heb, der Gründer des Basler Privatradios Basilisk. Grund für den Verkauf sei die schwierige Ertragslage auf dem Werbemarkt. Christian Hebs MFE will Radio Basel One einen neuen Namen geben und die redaktionellen Leistungen ausbauen. Der größte US-Autokonzern General Motors steht vor der Insolvenz. Die Gläubiger haben einen Kompromissplan abgelehnt, der einen weitgehenden Schuldenverzicht vorsah. Am kommenden Montag läuft das Ultimatum von US-Präsident Barack Obama für einen tragfähigen Rettungsplan ab. Spätestens dann wird die Insolvenz von GM erwartet, die im Eiltempo durchgezogen werden soll. Der deutsche Autobauer Opel soll aus der sich abzeichnenden Insolvenz des Mutterkonzerns GM herausgehalten werden. Dazu hat GM der Abspaltung von Opel zugestimmt. Die neue Adam Opel GmbH übernimmt die europäischen Werke, die Rechte und die Patente von GM, dies offenbar schuldenfrei. Vorübergehend ist ein Gremium aus Vertretern der deutschen Regierung und von GM für die Adam Opel GmbH verantwortlich. Nordkorea hat Südkorea mit einem Militärschlag gedroht, falls dieses helfe, nordkoreanische Schiffe zu durchsuchen. Die südkoreanische Regierung hatte gestern angekündigt, sie werde sich den USA anschließen und künftig verdächtige nordkoreanische Schiffe anhalten. Nordkorea bezeichnete dies als Kriegserklärung. Weiter hat eine südkoreanische Zeitung berichtet, es gebe Hinweise darauf, dass Nordkorea den Atomreaktor von Yongbyon wieder in Betrieb genommen habe. Der Fußballclub Basel trennt sich von seinem Trainer Christian Gross. Der Club hat den bis 2011 laufenden Vertrag mit Gross aufgelöst. Dies mit der Begründung, der FCB habe die Ziele der zu Ende gehenden Saison nicht erreicht. Dazu Christian Gross.
Ich finde es grundsätzlich sehr schade. Ich hätte wahnsinnig gerne den Vertrag weiter erfüllt. Selbstverständlich, ich kenne mich. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann will ich ihn auch erfüllen.
Gross war 10 Jahre lang Trainer des FC Basel. Er wurde mit den Baslern 4-mal Schweizer Meister und 4-mal Cupsieger. 2-mal erreichte Basel unter Trainer Gross die Champions League. Zum Tennis. Stanislas Wawrinka hat beim French Open in Paris die 2. Runde problemlos überstanden. Er gewann gegen den Chilenen Nicolas Massu 6:1, 6:1 und 6:2. Ausgeschieden ist dagegen Timea Baczynski. Die Schweizerin verlor gegen die Chinesin Na Li 1:6 und 4:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.419 Punkten minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.462 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 51,29 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 08,72. Das Wetter. Morgen sind im Norden und Osten dichte Wolkenfelder vorüber. In den östlichen Alpen und Voralpen fällt gegen Abend auch stellenweise Regen. Im Westen und im Wallis sind die Wolken weniger dicht und es scheint zeitweise die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei rund 19 Grad. Im Süden scheint morgen meist die Sonne und es wird rund 28 Grad warm. Am Freitag scheint häufig die Sonne, nur an den Voralpen ist es teils bewölkt. Im Norden werden mit Biese um 19 Grad erreicht, im Süden wird es 28 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Hauptthema heute: Bankwesen, Bankunwesen. Der Ständerat fragt, wie viel zu viel sei bei UBS-Löhnen und antwortet, noch nicht. Das zu Beginn der Sendung. Und am Schluss im Dossier der Aufreger des Jahres. Die Aussage des St. Galler Professors Thielemann zum Thema Bankgeheimnis Steuerhinterziehung.
Dauer besteht in der Schweiz keinerlei Unrechtsbewusstsein, überhaupt kein Problembewusstsein.
Dieser Satz hat viele in die Sätze gebracht, aber eine Diskussion über den Inhalt gab es eigentlich nicht. Zwischen diesen beiden Bankbeiträgen, die Vielfalt der Bücher schützen, hieß es vor Jahren, heißt es heute wieder, wenn der Buchpreis reguliert wird. Wir fragen Verleger, ob das funktioniert. Es gibt einen Weg für Sri Lanka, meint unser Gesprächspartner in Colombo, aber er zweifelt, ob die Regierung ihn gehen will. Rechte Pöbeleien helfen bei der rechten Wahl. Die FPÖ bleibt Haiders Rezept treu, aber mit höherer Dosierung. Und ein Besuch bei Leuten, die mit konventionellen und weniger konventionellen Methoden eine alte Industrie am Leben erhalten. Ziegeleien.
Wenn man in einer anderen Ziegelei, wenn es darum geht, eine andere Ziegelei zu übernehmen, habe ich schon manchmal beobachtet, dass der ein bisschen Lett nimmt und dann auch ins Maul nimmt und degustiert fast wie ein anderer ein Wein oder irgendetwas zu essen degustiert.
Lehm degustieren, Ziegellehm. Guten Appetit im Echo der Zeit. Wir sind eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Soll es Lohngrenzen geben für UBS-Manager, solange die Bank vom Staat unterstützt wird? Eigentlich hätte der Ständerat heute über diese Frage entscheiden sollen. Aber das wollte er dann doch nicht. Er schickt seine Spezialisten noch einmal an die Arbeit. Kritiker von links und rechts werfen der Ständeratsmehrheit Feigheit vor. Nathalie Christen.
Immerhin ein gemeinsames Motto gab es heute im Ständerat. Hauden Villiger. Der ehemalige Bundesrat und neue UBS-Präsident hatte sich im Rat keine Freunde gemacht, als er vor zu starker Regulierung warnte mit dem Argument, man müsse aufpassen, dass nicht im politischen Raum von Laien etwas falsch gemacht werde. Die Profis wüssten schon, was zu tun sei. SVP-Ständerat Christoffel Brändli ärgerte sich.
Zumindest stellt sich aufgrund dieser Äußerung die Frage, wo aufgrund des angerichteten Chaos die Experten und wo die Laien sitzen.
Und CVP-Ständerat Konrad Graber urteilte:
Der neue Verwaltungsratspräsident ist als Hoffnungsträger angetreten, in der obersten Banketage für Bodenhaftung zu sorgen. Leider hat er mit seinen ersten Äußerungen viele Hoffnungen und Kredit verspielt. Ich bin grundsätzlich ein geduldiger Mensch, aber all Geduld und Verständnis hat einmal ein Ende.
Da die Verantwortlichen die politischen Signale offenbar nicht aufgenommen hätten, müsse man nun handeln. Doch wer meinte, solche Voten würden zu Taten führen, sah sich getäuscht. Zu entscheiden wäre unter anderem gewesen, ob Verwaltungsrat und Konzernleitung der UBS sich mit ähnlichen Löhnen begnügen müssten wie die Spitzen von bundesnahen Betrieben, solange die UBS vom Staat unterstützt wird. Es ginge also um eine Beschränkung auf Löhne von etwa 1 Million Franken. Doch diesen Entscheid wollte der Ständerat noch nicht fällen. Sowohl CVP-Mann Graber als auch Brändli, Mitglied der SVP, die eigentlich Lohnbeschränkungen bei der UBS will, plädierten für eine Rückweisung. Schließlich sei ein solcher Entscheid heikel, warnte Brändli.
Die staatlichen Eingriffe dürfen nicht dazu führen, dass die Erfolgsaussichten der Rettungsmaßnahmen beeinträchtigt werden.
Darum solle die zuständige Kommission nochmals über die Bücher, Experten anhören und auch berücksichtigen, welche Vorgaben die Finanzmarktaufsicht der Finanzbranche bei den Löhnen machen will. Diese Vorgaben sind zum allgemeinen Ärger des Rats nämlich noch nicht bekannt. Mit der Aufforderung, den Entscheid zu vertagen, zog Brändli zwar den Zorn seines Parteikollegen Hannes Germann auf sich.
Es wäre ein Kniefall vor jenen unbezahlbaren Profis, die unser Flaggschiff, unser weltweites Aushängeschild UBS beinahe versenkt hätten.
Die Kommission habe bereits x Experten angehört. Er wisse nicht, was die Kommission noch abklären solle. Doch es nützte nichts. Nach sehr kurzer Diskussion entschied der Rat mit 21 zu 17 Stimmen, seine Kommission nochmals über die Bücher zu schicken. Sehr zum Ärger vieler Ratsmitglieder, die sich gerne inhaltlich zum Thema noch geäußert hätten. Der Ärger beschränkte sich nicht auf den Ständeratssaal. Auch in der Wandelhalle des Nationalratssaals machte sich Empörung breit. Zum Beispiel bei SP-Präsident Christian Löwra.
Das ist die Arbeitsverweigerung der Mitteparteien. Seit 6 Monaten stellt sich die Frage der Begrenzung der Löhne. Und seit 6 Monaten drücken sich FDP und CVP vor einem klaren Antwort. Ich finde es in einer Art inakzeptabel. Und für mich ist die Frage, wie schnell wir jetzt vor dem Volk können mit dieser Frage.
Löwra spielt auf eine Initiatividee der SP-Jungpartei an, mit der Stoßrichtung, in einer Firma soll der Topverdiener höchstens 12-mal so viel kassieren wie derjenige mit dem tiefsten Lohn. Eines ist also klar, mit dem Vertagen des Entscheides ist das Thema noch nicht aus der Welt geschafft.
Sagt Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Bücher sind keine Turnschuhe oder Autobatterien, hieß es heute im Nationalrat. Das Buch sei ein Kulturgut und darum zu schützen. Und so hat der Nationalrat entschieden, die Buchpreise wieder zu regulieren. Erstaunliche Töne und ein erstaunlicher Entscheid. Denn wie gesagt, vor erst gerade 2 Jahren wurde der Buchmarkt in der Deutschschweiz liberalisiert. Was bedeutet dieser Schritt zurück für die Verlage? Mit der Preisbindung soll ja in erster Linie die Büchervielfalt gefördert werden. Hieß es früher, heißt es heute wieder. Romana Costa hat bei Schweizer Verlegern nachgefragt.
Sabine Dörlemann verlegt seit 6 Jahren in Zürich Belletristik und Sachbücher. Ihre Spezialität? Übersetzungen von renommierten Autoren, die im deutschsprachigen Raum aber noch wenig bekannt sind. Sie hat sich deshalb für die Buchpreisbindung stark gemacht und ist nun erleichtert.
Wir sind glücklich, wenn die Buchpreisbindung zurückkehrt, weil wir erstens nicht befürchten müssen, dass Buchhandelsketten oder Großbuchhändler anfangen, weiter die Margen zu drücken. Zum anderen ist es auch so, dass wir nicht befürchten müssen, dass unsere Bücher teurer in den Buchhandlungen verkauft werden müssen, als wir als Verlag vorschlagen.
Denn genau das hat der Dörlemann Verlag in den letzten 2 Jahren erlebt. Seine Bücher sind teurer verkauft worden, was, so Dörlemann, den Umsatz massiv gedrückt habe. Schuld daran seien die Bestseller, die bis zu 30% billiger über den Ladentisch gingen.
Das heißt also, wir haben im Grunde genommen als kleiner Verlag die Bestseller mitfinanziert. Und das ist natürlich was, was für uns total ärgerlich ist. Und die Kunden sagen dann, ja, eure Bücher sind ja so teuer.
Der größte Deutschschweizer Verlag für Belletristik, Diogenes, hat dann auch bemerkt, dass seine Spitzentitel vor allem von Discountern verkauft wurden, sagt Geschäftsleiter Stefan Fritsch.
Wir haben natürlich gemerkt, dass zum Beispiel Bestseller eben sehr stark über Ex Libris mit Rabatt verkauft worden sind und dass sich da ein hoher Prozentzahl der Auflage in diese Kanäle verlagert hat.
Wenn aber die Bücher von Donna Leon oder Paulo Coelho vor allem über Billigläden verkauft werden, fehlen diese Einnahmen wiederum den kleineren Buchhandlungen, die auch auf diese Erträge angewiesen wären, um ihr spezielleres Angebot aufrecht erhalten zu können. Etwa Bücher von Schweizer Autoren. Ein Verlag, der sich auf Schweizer Literatur spezialisiert hat, ist Nagel und Kimche. Dirk Feinger kann sich vorstellen, dass er dank festen Buchpreisen das eine oder andere Buch einer jungen Schweizer Autorin mehr verlegen kann.
Tendenziell ja. Ich kann nicht einzelne Beispiele dafür benennen, die ich sonst nicht verlegen würde. Aber es geht ja darum, dass das ein bestimmter Schutzraum ist, eine bestimmte Voraussetzung, um verlegerisch spekulieren zu können. Und da meine ich das ganz klar. Jüngere und auch nicht so marktgängige Autoren und Titel eine größere Chance haben.
Die Verleger atmen also auf. Sie freuen sich über den heutigen Entscheid des Nationalrates. So auch der Zürcher Verleger Peter Haag. Er allerdings sieht wegen der Buchpreisbindung für seinen Belletristikverlag Kein und Aber kaum Vorteile. Im Gegenteil.
Da beißt sich eben die Katze in den Schwanz, oder? Wenn Sie gleich lange Spieße haben, das heißt, der Handel verkauft die Bücher zu gleichen Preisen, dann fehlt auf dieser Stufe die Konkurrenz. Und wenn die Konkurrenz fehlt, dann, das ist wie in der Natur, gibt es keine natürlichen Feinde.
Und davon wiederum würden vor allem die großen Buchhandlungsketten profitieren. Und die würden ihre Muskeln gegenüber den Verlagen spielen lassen.
Dann ist klar, dass die großen Ketten natürlich ihre Marktmacht ausspielen und sagen, wir möchten gern die und die Konditionen haben, sonst findet das Buch bei uns im Sortiment nicht statt.
Konkret, die Ketten forderten Rabatte beim Einkauf, Rabatte aber, die sie wegen der Buchpreisbindung nicht den Kunden weitergeben müssten. Wirksamer als die Buchpreisbindung wäre deshalb für eine vielfältige Bücherwelt eine direkte Förderung der Verlage, fordert Peter Haag. Etwa eine Übersetzungsunterstützung, damit speziellere Bücher überhaupt erscheinen können.
Vor einer Woche erklärte die Regierung Sri Lankas den Krieg gegen die Tamil Tigers für gewonnen und beendet. Als Folge der Kämpfe sind im Norden Sri Lankas noch immer eine 250.000 Menschen auf der Flucht. 200.000 von ihnen allein in einem einzigen Flüchtlingslager. Zurzeit untersucht und befragt die Regierung jeden einzelnen Flüchtling. LTTE-Kämpfer würden, immer laut Angaben der Regierung, verhört und entweder in Erziehungslager gebracht und dann wieder integriert oder einem Gericht überstellt. Die UNO verlangt von Sri Lanka, dass nicht nur LTTE-Kämpfer vor Gericht kommen, sondern dass auch Vergehen auf der Regierungsseite untersucht werden. Anders sei Versöhnung nicht möglich. Ist Versöhnung überhaupt möglich? Das fragte ich den Politologen Paikia Soti Saravanamuttu. Er leitet das Forschungszentrum für politische Alternativen in Colombo.
I think reconciliation is the hour of the day, need of the hour, and therefore we have to attempt to do it. And in order to proceed with reconciliation, I think there has to be.
Ich denke, Versöhnung ist das Gebot der Stunde. Deshalb müssen wir es versuchen. Um eine Versöhnung zu erreichen, braucht es eine Rechenschaftspflicht. Wie der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in seinem Bericht und kürzlich in einer Sondersession in Genf betonte, müssen wir wissen, was geschah und wer dafür verantwortlich ist. Es gibt schwere Anschuldigungen und es muss eine Untersuchung geben.
Sehen Sie irgendwelche Zeichen der Regierung, die in Richtung von Versöhnung gehen?
Well,
Nun, es hat Ansprachen gegeben, in welchen von einer Integrationsbereitschaft des Landes die Rede war. Aber sichtbare Schritte und substanzielle Taten, die eine Versöhnung begünstigen würden, gilt es weiterhin abzuwarten. Ein wichtiger Hinweis liefert der Umgang mit der unmittelbaren humanitären Situation. Wie geht man mit den Flüchtlingen im Land um? Bewegt man sich auf eine politische Lösung zu? Und überdenkt man tatsächlich die bisherige Kultur von Straflosigkeit bezüglich Menschenrechtsverletzungen?
Ein Aspekt, den Sie erwähnen, ist eine Bewegung in Richtung einer politischen Lösung. Das würde ja wieder heißen, etwas mehr Unabhängigkeit, etwas mehr Autonomie für die Tamilen. Sehen Sie da irgendwelche Zeichen?
The prospects so far are not particularly promising, but at the same time there has been the rhetorical commitment made and indeed.
Die Aussichten sind bisher nicht besonders gut. Zumindest gab es ein rhetorisches Engagement der sri lankischen Regierung. Und was wichtig ist, auch Indien hat betont, dass man alles unternehmen will, um eine politische Lösung zu finden, die die Trauer und Interessen der tamilischen Bevölkerung berücksichtigen wird. Deshalb wage ich zu hoffen, dass es eine Bewegung hin zu einer Machtbeteiligung geben wird. Und das, obwohl alles, was bisher geschah, nicht dafür spricht.
Gibt es überhaupt jemand auf tamilischer Seite, der jetzt für die Anhänger der LTTE sprechen kann?
Well, there is the Tamil National Alliance, which was seen to be the closest in terms of its political position to the.
Nun, da ist die tamilische Nationale Allianz, deren politische Position in der Nähe der LTTE angesiedelt ist. Manche würden sogar behaupten, es handle sich um eine Stellvertreterorganisation der LTTE. Die Allianz vereinigt verschiedene tamilische Gruppen und muss sich nun entscheiden, ob sie als politischer Arm der LTTE weiter arbeiten will oder ob sie eine unabhängige und durchsetzungsfähige Rolle im tamilischen Nationalismus einnehmen will.
Moderate Tamilen mussten früher damit rechnen, umgebracht zu werden, wenn sie eine andere Linie vertraten als die der LTTE. Ist das jetzt besser?
One hopes that the period of political assassinations is long past. But at the same time, one has to make the point that whilst.
Es ist zu hoffen, dass die Zeit der politischen Ermordungen zu Ende ist. Aber man muss auch sehen, dass, obwohl die Liste der Morde an der eigenen Bevölkerung und ihren Führern lang ist, die LTTE nicht alleine für die Abscheulichkeiten der Vergangenheit verantwortlich zeichnen.
Kann man heute schon quasi bilanzieren, was gegen Schluss dieses Krieges geschah? Beide Seiten haben sich darüber beklagt, dass die jeweils anderen die Zivilbevölkerung massakrieren oder als Schutzschild gebrauchen. Kann man sagen, dass beide Seiten offenbar die Zivilbevölkerung für ihre eigenen Zwecke geopfert haben?
Yes, I think one can, and I think it's tremendously important that there is an investigation to ascertain as to what happened.
Ich glaube, das ist möglich. Deshalb ist es so wichtig, in einer Untersuchung herauszufinden, was geschah. Der LTTE wurde zur Last gelegt, dass sie Zivilisten als menschliche Schutzschilder benutzt haben und Flüchtende erschossen. Die Regierung wiederum wurde angeklagt, dass sie eine Waffenstillstandszone beschossen und dabei Spitäler nicht verschont hat. Wir müssen diese Geschehnisse untersuchen und wir müssen ein Sri Lanka anstreben, auf das alle Sri Lanker stolz sein können.
Paikia Sotti Saravanamuttu leitet das Forschungszentrum für politische Alternativen in Colombo, Sri Lanka. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen, die FPÖ und Rüder Stiel. Ziegeleien und ihr Überleben und Bankgeheimnis und Unrechtsbewusstsein, ein Dossier über eine nicht stattfindende Diskussion. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Österreichs schaffe ein Klima der politischen Brutalität, weswegen sich schon viele Bürger fragten, ob er nicht als Ziehvater des Linksterrorismus bezeichnet werden sollte. Also ein jüdischer Verantwortungsträger als Terrorförderer. Diese ungeheuerliche Unterstellung stammt von Martin Graf, dem Nationalratspräsidenten Österreichs und Mitglied der FPÖ. Bei Österreichs Freiheitlichen haben solche Provokationen System, schließlich bringen sie immer wieder Wahlerfolg. Für einmal gibt es jetzt aber Gegenwehr. Die Frage ist, ob sie anhält. Joe Shelbert.
Hitlergrüße an Parteiveranstaltungen, Abendland in Christenhand als Hauptslogan im EU-Wahlkampf oder der Auftritt von Parteichef Strache mit einem Kreuz in der Hand bei einer Demonstration gegen ein islamisches Kulturzentrum in Wien. Die Freiheitliche Partei Österreichs hat in den letzten Wochen etliche Ressentiments geschürt und damit Schlagzeilen produziert, was wohl der Sinn der Sache war. Die neueste Ungeheuerlichkeit des Nationalratspräsidenten Graf gegenüber dem Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, der es gewagt hatte, der FPÖ vorzuwerfen, eine Goebbels-Rhetorik zu pflegen, ist insofern nur eine Provokation mehr. Groß geworden sind Martin Graf und Heinz-Christian Strache unter dem verstorbenen ehemaligen Parteichef Jörg Haider, der diese Art von Stimmenmaximierung perfekt beherrschte und ein Klima schuf, das von vielen in Österreich heute schon als normal angesehen wird. Jetzt gibt es allerdings zaghaften Widerstand. Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn kritisierte den freiheitlichen Missbrauch des Kreuzes. Als im Grazer Wahlkampf Mohammed als Kinderschänder verunglimpft wurde, hatte die Kirche noch geschwiegen. Bundespräsident Heinz Fischer bezeichnete den FPÖ-Europawahlkampf als hetzerisch, den freiheitlichen Slogan «Daheim statt Islam» bei den Nationalratswahlen hatte er noch unkommentiert gelassen. Und für einmal reagierten nebst den Grünen heute auch die großen Parteien. Die grüne Parteichefin Eva Glawischnig, Bundeskanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann und ÖVP-Vize und Außenminister Michael Spindelegger forderten unisono den Rücktritt von Martin Graf. Doch dieser erklärte, er denke nicht daran und beim Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde werde er sich auch nicht entschuldigen. Doch die anderen Parteien wollen für einmal nicht nachlassen und kündigten eine schnelle Änderung der Parlamentsordnung an, damit für einmal auch ein Nationalratspräsident von seinem Amt abgewählt werden kann. Ob der Widerstand gegen Stil und Inhalt der freiheitlichen Politik über den Fall von Martin Graf hinaus weitergeht, ist jedoch nicht sicher. Sowohl bei den Konservativen als auch bei den Sozialdemokraten gibt es Kräfte, die für eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen plädieren und sei es nur, um nicht auf immer und ewig in die Große Koalition gezwungen zu werden. So hat etwa die Salzburger SPÖ eine künftige Regierung mit den Freiheitlichen auf Landesebene nicht ausgeschlossen. Und die Konservativen haben schon einmal mit Jörg Haider Österreichs Rechte salon- und regierungsfähig gemacht.
Die Ziegeleibranche hierzulande ist ein 300-Millionen-Markt. Die Produktion von Ziegeln und Backsteinen ist ein wichtiger Teil der Bauindustrie. Die Tonvorkommen sind gut, das Geschäft läuft und trotzdem tobt seit Jahren ein erbitterter Überlebenskampf. Vor 100 Jahren hatten noch viele Dörfer ihre eigenen Ziegeleien. Heute gibt es in der Schweiz noch 18 Stück. Mit einer Ausnahme sind das alles traditionelle Familienunternehmen. Überleben in harten Zeiten, das gehört zum Repertoire auch in dieser Branche. Auch für die zweitgrößte Ziegelei in der Schweiz gilt das, die Ziegelei Rapperswil bei Bern. Die verbindet heute Tradition mit Hightech und hofft so überleben zu können. Caroline Arn hat den Betrieb besucht.
Im Sekundentakt fahren die fertigen Ziegel auf dem Band vorbei und werden mit einem Hammer abgeklopft, bevor sie Rapperswil verlassen. Der Klang verrate jeden Schaden, sagt Rudolf Gasser. Er leitet zusammen mit seinem Cousin das Familienunternehmen in der dritten Generation. Seine Ziegelei.
Ja, das bedeutet für uns das Leben.
Schon als Schulbub stand er in der Ziegelei. Für 50 Rappen in der Stunde hat er Ziegel herumgetragen.
Mein Vater sagt immer, vor etwa 25 Jahren hat man eine Ziegel, bis er auf dem Dach war, also von der Produktion bis er auf dem Dach war, 7-mal von Menschenhang weitergegeben, also gekämpft. Und heute ist eigentlich der Dachdecker auf dem Dach oben der erste, der Ziegel anlenkt. Alles andere ist vollautomatisch und die Ziegel wird nicht mehr angelenkt.
Heute arbeiten 120 Personen in der Ziegelei. Die Zahl der Angestellten hat sich kaum verändert.
Wir produzieren heute einfach etwa das Zehnfache wie noch vor 30 Jahren mit gleich vielen Leuten.
Dank der Automatisierung hat die Ziegelei überlebt. Der Überlebenskampf in der Branche ist und bleibt hart. Im Moment sind Flachdächer und Bauten aus Beton und Stahl im Trend. Maschinen stanzen Ziegel. Eine den historischen Biberschwanz, eine andere die neueste Erfindung der Ziegelei, den Solarziegel.
Es ist eigentlich völlig ein neuer Ziegel, aber der Normalverbraucher, der Laie, der sieht das nicht. Weil es ist, wenn man es einfach so anschaut vom Bild her, ein herkömmlicher Ziegel, aber einfach ein bisschen Hightech drin.
In einer Einbuchtung liegt eine Photovoltaikplatte, um Strom zu erzeugen. Zudem kann der Ziegel auf dem Dach Wärme abgeben.
Der Ziegel ist ein sehr guter Wärmespeicher und Wärmeleiter. Die Ziegel werden auch im Winter werden die sehr warm, wenn die Sonne drauf scheint. Und der Ton gibt nachher auf die Alulattung die Wärme ab und tut dort das Warmwasser generieren.
Der Solarziegel liegt statt auf hölzernen Dachlatten auf Aluminiumrohren, die mit Wasser gefüllt sind.
Wir kommen mit diesem System zuerst mal jetzt in einen Bereich von Ästhetik, dass man schöne Dächer machen kann mit Solarthermie und Photovoltaik, wo man in den Bereich hineinkommt für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser im Steildachbereich, wo man sagen kann, man kann hier die eigene Energie für das eigene Haus produzieren.
Konkret heizen und eventuell sogar ein Elektromobil speisen. In diesen Solarziegel hat die Ziegelei rund 1 Million investiert. Sie will ihn im Herbst auf den Markt bringen. 10% oder mehr des Umsatzes will Rudolf Gasser künftig mit dem Ziegel erwirtschaften, ihn eventuell sogar ins Ausland exportieren. Eine wichtige Hoffnung, zumal die Ziegelei Rapperswil im Moment Kurzarbeit hat. Am Mittwoch arbeitet niemand. Doch das Auf und Ab der Wirtschaft sei man in der Branche gewohnt, sagt Gasser. Er schaue gelassen in die Zukunft.
Das Tonprodukt an und für sich, das ist ja Jahrtausende alt. Das ist eines der ältesten Baustoffe. Und natürlich durch das auch der erforschteste, der älteste, bewährteste, das, was man am besten kennt von den Eigenschaften, von drum und dran. Und man bringt den fast nicht weg.
Sein Cousin und Geschäftspartner ist Keramikingenieur. Und auch er mit der Ziegelei aufgewachsen.
Der ist ein Spezialist. Der tut manchmal, wenn man in einer anderen Ziegelei, wenn es darum geht, eine andere Ziegelei zu übernehmen, habe ich schon manchmal beobachtet, dass der ein bisschen Lett nimmt und dann ins Mund nimmt und degustiert fast wie ein anderer ein Wein oder irgendetwas zu essen degustiert.
Denn der Ton macht den Ziegel. In Rapperswil hat es in der Grube 40 verschiedene Schichten Ton.
Der Bagger geht oben drauf und dann nimmt er eine Schicht und geht die über die Grube. Und mit denen macht man nachher ein Häufchen irgendwo in der Grube, dann nimmt man die zweite Schicht, und mit denen macht man ein Häufchen. Am Schluss haben wir 40 Häufchen. Und jetzt nehmen wir von diesem Häufchen 2 Schaufeln, von diesem 3, vom anderen 1 und machen so die Mischungen.
Ob Backstein, ob Ziegel, alles nach einem bestimmten Rezept. Und wohl schon bald mit einem bisschen Hightech obendrauf.
Der Ton macht den Ziegel. Caroline Arm mit einem Blick in das Ziegel-Business mit besonderer Berücksichtigung des Hightech-Ziegels. Es ist 18.33 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Stichwort Bankgeheimnis. Blenden wir zurück. Es ist der 26. März 2009. Der in St. Gallen lehrende Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann spricht vor dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages.
Mein Eindruck nach ist, dass in der Schweiz keinerlei Unrechtsbewusstsein darüber besteht, dass die Schweiz, wie jede andere Steueroase auch, Ausländer, also Personen, die im Lande gar nicht anwesend sind, vielleicht auch niemals anwesend waren, dass man diese besteuert oder steuerlich behandelt. Und zu der steuerlichen Behandlung gehört natürlich auch die Verweigerung des Informationsaustausches. Und zwar so, wie das notwendig wäre, um eine umfassende, gesetzmäßige und gleichmäßige Besteuerung in den Wohnsitzstaaten zu erreichen. Darüber besteht in der Schweiz keinerlei Unrechtsbewusstsein, überhaupt kein Problembewusstsein.
Klare Worte. Der deutsche Thielemann erntete mit dieser Analyse, mit dieser Meinung in der Schweiz viel Empörung. Es gab ein ziemliches Geschrei. Einige haben ziemlich ihre Fassung verloren damals. Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Aussage, der Schweiz fehle das Unrechtsbewusstsein in dieser Sache, fand eigentlich kaum statt. Warum nicht? Inlandredaktor Oliver Washington ist der Frage nachgegangen.
Angesprochen ist beispielsweise Niklas Plattner, der unterdessen emeritierte Wirtschaftsprofessor gehörte während Jahren zur Elite des Schweizer Bankenplatzes. Im Verlauf seiner Karriere saß Plattner auch im Direktorium der Nationalbank. Der unterdessen 66-Jährige sieht keinen Bedarf für eine Diskussion, zu diskutieren, ob die Schweiz dank des Bankgeheimnisses auch auf Kosten anderer Länder profitiert hat.
Ich glaube, es lenkt ab von den echten Fragen. Und die echten Fragen sind, wie gehen wir mit den Realitäten um? Wie verhalten wir uns im Rahmen der Spielregeln so, dass das Spiel auch wirklich dauerhaft gut herauskommen kann?
Diskutieren möchte Blattner lieber über die illegalen Machenschaften der UBS in den USA und wie solche in Zukunft zu verhindern seien. Ansonsten aber erachtet Blattner es als legitimes Recht der Schweiz, sich im Wettbewerb der Standorte Vorteile zu verschaffen, und das Bankgeheimnis sei eben ein solcher legitimer Vorteil gewesen. Moralische Bedenken hat er keine.
Dass man nicht ein Mea culpa an die Schulter klopft und sagt, wir haben jetzt während Jahrzehnten unmoralisch von den Vorteilen unseres Finanzplatzes zulasten der ausländischen armen Steuerzahler profitiert, das hat damit zu tun, dass wir relativ unsentimental einfach sagen, wir sind in einem Wettbewerb, wir sind ein kleines Land, wir müssen schauen, wie gut wir und wie stark wir sind, weil wir sonst keine Chance haben, weil wir ohnehin von der Größe her etc. in einer Sondersituation sind.
Offen und ehrlich antwortet Blattner denn auch auf den Vorwurf von Ulrich Thielemann, der Schweiz fehle das Bewusstsein, dass sie sich mit dem Bankgeheimnis auf Kosten anderer bereichert habe, folgendermaßen.
Ich bin ein Beispiel dafür, dass das Unrechtsbewusstsein nicht existiert. Und ich finde zu Recht.
In dieser Aussage sieht der Historiker Jakob Tanner eine typische Reaktion, wenn die Schweiz von außen unter Druck gerate.
Man könnte von einem nationalen Abwehrreflex sprechen. Und wenn man in solchen Abwehrreflexen sich befindet, dann leidet die Reflexionsfähigkeit. Man hat eigentlich gar nicht hingehört, was er sagt. Seine These des mangelnden Unrechtsbewusstseins, das muss man diskutieren, aber da müsste man zuerst mal die These zur Kenntnis nehmen. Und das wollte man offensichtlich nicht. Man hat so in einem nationalistischen Rundumschlag einfach diesen Kritiker mundtot zu machen versucht.
Warum man auf die Kritik der Schweiz fehle das Unrechtsbewusstsein nicht eingehen will, für Jakob Tanner liegen die Gründe in der Geschichte und in der von Niklas Blattner zum Ausdruck gebrachten Vorstellung, die Schweiz müsse beim Steuerrecht keine Rücksicht nehmen auf das Ausland. Während das internationale Umfeld nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend auch in Steuerfragen zusammenarbeitete, habe die Schweiz dies verweigert. Insbesondere die politischen Eliten hätten stattdessen die Vorstellung der Schweiz als einer Insel gepflegt und das Bankgeheimnis zu einem nationalen Symbol hochstilisiert.
Man hat daraus eigentlich abgeleitet, dass die Schweiz dem internationalen Umfeld vorgeben kann, wie das mit den Steuern ist. Und dass es hier ein kleines Land gibt, das sozusagen dem ganzen Ausland eigentlich vorschreibt, wie man das zu machen habe. Und von daher, um nochmal auf die Formulierung von Thielemann zu sprechen zu kommen, von daher hat sie natürlich ein mangelndes Unrechtsbewusstsein, weil sie gar nicht sieht im politischen Prozess, dass da ein Problem ist.
Jakob Tanner ist überzeugt, dass diese Inselvorstellung der Schweiz nicht nur eine kritische Auseinandersetzung verhinderte und verhindert, sondern eben auch blind machte für die Probleme, die es zu lösen gelte. Stichwort: die Weiterentwicklung des Bankenplatzes. Eine kleine Insel im Zentrum der Schweiz ist das Bundeshaus. Auch hier hat man die Kritik von Ulrich Thielemann mitbekommen. Aber eine Debatte hat auch hier nicht stattgefunden. Hans Kaufmann ist SVP-Nationalrat und Bankenspezialist. Er sagt:
Unrechtsbewusstsein, das bestreite ich schlicht und einfach. Ich frage mich, warum passen sich die anderen nicht dem besten System, nämlich dem Schweizer System, an?
Nein, sagt Hans Kaufmann, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bankgeheimnis sei nicht erforderlich. Wenn das Bankgeheimnis Fluchtgelder anziehe, so sei das nicht das Problem der Schweiz.
Das Problem sind die anderen Länder, und wenn die nicht in der Lage sind, ein System zu errichten, wo Steuerhinterziehung verhindert wird, ist es sicher nicht die Aufgabe der Schweiz, sich diesen Ländern anzupassen.
Wenig überrascht ob dieser Position zeigt sich Marc Piet. Er ist Strafrechtsprofessor an der Universität Basel und vertritt die Schweiz in verschiedenen Gremien der OECD. Diese Äußerungen brächten eine hierzulande weit verbreitete Grundhaltung zum Ausdruck, welche Marc Piet so beschreibt.
Die Schweiz hat natürlich schon lange eine Krämerseele an den Tag gelegt. Wir haben immer wieder eigentlich Blockaden umgangen. Wir haben unser Territorium zur Verfügung gestellt für Geschäfte in der Grauzone und haben auch Geld gewaschen, bis es nicht mehr anders ging und so weiter.
Auch jetzt widerstehe diese Krämerseele der Schweiz im Wege. Statt sich zu fragen, ob es moralisch vertretbar sei, sich auf Kosten anderer Länder zu bereichern, reagierten insbesondere bürgerliche Politiker fast schon beleidigt auf den Druck des Auslands.
Wir ärgern uns über den Druck von außen, Aber sehr selten überlegen wir uns, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, von Anfang an die Ethik unseres Verhaltens zu reflektieren. Ich denke zum Beispiel Rüstungsexporte, ein altes Thema, aber wir haben auf mühsame Weise lernen müssen, dass sich das nicht lohnt, in Krisengebiete zu exportieren.
Marc Piet ist überzeugt, die Öffentlichkeit, die Politiker müssten sich fragen, ob die Schweiz dank des Bankgeheimnisses auf Kosten anderer profitiert habe. Nur so könne sie die Glaubwürdigkeit auf internationaler Ebene wiederherstellen. Die bloße Anerkennung der OECD-Richtlinien auch bei Steuerhinterziehung reiche hier nicht aus. Stattdessen aber agierten insbesondere bürgerliche Politiker zuweilen kopflos, kritisiert Piet. Die Forderung, als Retourkutsche gegenüber dem Ausland das Budget der OECD zu kürzen, sei schlicht unverständlich.
Im Moment ist unser Ruf tatsächlich auf dem Tiefpunkt angelangt. Das muss man ganz klar sehen. Da kann man lange ein Budget von 130.000 Euro blockieren und stolz darauf sein. Aber Freunde macht man sich nicht. Man wird nicht als ethische oder moralische Instanz wahrgenommen.
Allerdings, Marc Piet ist zuversichtlich, dass sich die offizielle Schweiz doch noch mit der eigenen Bankgeheimnisgeschichte auseinandersetzt. Zuversichtlich stimmt ihn die Erfahrung mit der Geldwäscherei. Auch damals gegen Ende der 1980er Jahre reagierte die Schweiz auf internationalen Druck erst zurückweisend. Als der Druck aber nicht nachließ, fand die öffentliche Debatte doch noch statt.
Die wenig diskutierte Frage nach dem Unrechtsbewusstsein, ein Dossier von Oliver Washington. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.